Andere Themen, anderer Fokus. Bürgerfunk im Medienforum Münster.
Welle WBT 95.4.
Einen wunderschönen guten Abend im Mai und zur Welle WBT. Herzlich willkommen der Radiosendung des Wolfgang Borchert Theaters am Hafen. Mein Name ist Florian Bender.
Und meiner Laura Ritter. Der Wonnemonat Mai hat begonnen und unsere letzte Premiere in dieser Spielzeit ist vorbei.
Nur nachts von Sibylle Berg hatte am vergangenen Donnerstag und am Freitag Premiere.
Heute widmen wir uns der Beziehungshorrorkomödie ausführlich und haben auch einen passenden Gast hier, den Peter aus dieser Produktion, Schauspieler Markus Hennes. Herzlich willkommen, Markus.
Vielen herzlichen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
Hallo Markus, auch von mir. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo. Hallo Flo.
Hallo. Wie geht es dir und wovon halten wir dich gerade ab?
Es geht mir sehr, sehr gut tatsächlich. Ich komme gerade direkt da Mente von einer Durchlaufprobe und sogar noch genauer genommen von der Kritik. Und insofern, wovon haltet ihr mich ab? Mittagessen? Schlafen?
Vermutlich das.
Müde sein?
Kurze Information, wir produzieren gerade vor, deshalb ist Markus jetzt aktuell noch gerade in den Proben von Nur Nachts.
Ja, genau, das stimmt. Ja, wir proben nämlich noch.
Markus, du bist ja in dieser Spielzeit wieder am WBT nach ein bisschen Pause. Zuerst in Heimsuchung und jetzt in Nur Nachts. Wie ist es für dich, wieder am WBT zu sein?
Also mega schön. Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen tatsächlich. Also ich war ja so 2 Jahre nicht da, abgesehen von der Extrawurst, an der ich immer noch gespielt habe. Aber ich kenne das Ensemble noch fast komplett und wir haben schon sehr viel miteinander erlebt und ich darf es auch mal ganz klar sagen, ich liebe Münster. Ich bin einfach auch wahnsinnig gerne hier in der Stadt und auf dem Hansaring unterwegs und das Theater Gedöns, ihr versteht.
Und schon hat er alle Zuhörerinnen auf seiner Seite.
Markus, das war gerade dein Songwunsch. Wieso gerade dieses Lied?
Naja, es ist... zum einen eins der allerschönsten Liebeslieder, was ich überhaupt kenne.
So. Das stimmt.
Ja, genau. Gerade hier mitgeträumt tatsächlich. Nein, und es ist halt auch, hat auch für mich ein bisschen mit Nur Nachts zu tun. Also mit dem Thema halt, dass man Sehnsucht hat und träumt. Und das sind halt, ich sag's mal, wie ich das so empfinde, das sind halt sehr, sehr tiefe Bilder, die im Song aufgemacht werden. Und egal wie viele Blötschen und Beulen man schon im Leben bekommen hat, wegen der ganzen Liebesgeschichten, diese Sehnsucht bleibt halt immer drin. Hängen. Ja, genau. Deswegen, ne? Das Leben und so.
Du hast ja gerade schon die Brücke geschlagen. Kannst du uns ein bisschen mehr erzählen, worum geht's in der Komödie Nur Nachts?
Also schnell gefasst, es geht eigentlich um 2 Mit-End-40er Menschleins, Petra und Peter, die in jeder Hinsicht nicht bemerkenswert sind und die absoluten Durchschnittsloser. Und trotz all der Dinge, die sie beschweren und an ihnen hängen, noch einen letzten verzweifelten Versuch wagen, die große Liebe zu finden. Und aber Sibylle Berg, sag ich mal, zerschneidet mit großer Lust halt auch ihre ganzen Schwächen und lässt uns daran lustvoll teilhaben an Unfähigkeiten und Hindernissen, die es dabei so geben könnte.
Und die Unfähigkeiten, ist das das Reizvolle an deinem Peter oder welche Sachen interessieren dich an der Rolle?
Also ich liebe an Peter total, dass der ist ein total fataler Typ. Der hat eigentlich absolut abgeschlossen mit einer Hoffnung, dass er nochmal irgendwas in seinem Leben reißen könnte und kann das aber eigentlich ganz klar benennen für sich. Also der Peter hat eine Klarsicht auf sich selber und die ist so erschlagend, sag ich mal, hoffnungslos. Aber er kann das irgendwie auf eine Art und Weise mit einer Gemüts- und Seelenruhe irgendwie auch ausdrücken, die dann irgendwie auch total charmant ist. Und das mag ich sehr, sehr am Peter. Er ist sehr bei sich eigentlich. Doch, der Peter ist bei sich.
Du hast mir im Vorhinein schon mal erzählt, dass du auch sehr großer Sibylle Berg-Fan bist.
Yes.
Was macht sie so einzigartig für dich?
Ich glaube, ich weiß nicht, ich habe ja keine Fakten über Sibylle Berg oder so etwas, aber Sibylle Berg ist, glaube ich, eigentlich ein Mensch, der weiß, was Verletzungen im Leben sind und eigentlich auch eine wahnsinnig große Sehnsucht hat, aber dieses Mittel gefunden hat, über bitterschwarzen und tief ironischen Humor auf all die Schwächen draufzuschauen und die wirklich offen auszusprechen, die Menschen haben. Aber wie das oft ist bei wirklich gutem Humor, man spürt eigentlich darunter, dass sie ein ganz starkes Bedürfnis hat eigentlich, und das so ganz stark von sich schiebt. Also ja, schlauer kann ich das gerade nicht ausdrücken.
Wo du gerade sagst, dass du die Fakten quasi zu ihr nicht hast. Es gibt auch sehr wenige. Ich habe irgendwo mal in einem Interview gelesen, dass sie gesagt hat, dass sie ganz vielen Quellen falsche Fakten erzählt hat und dass jetzt ganz viele Lebensläufe von ihr kursieren im Internet und dass das alles Blödsinn ist. Also das passt vielleicht auch zu dem Humor-Thema.
Ja.
Gibt es denn einen Lieblingstext von Sibylle Berg, der dir zu ad hoc einfällt?
Ja, was ich sehr gerne mag, aus dem Theaterstück Hauptsache Arbeit, da erzählt eine Figur, wie oft bei Sibylle Berg, völlig herausgerissen aus dem Kontext irgendwie des Stückes, da erzählt eine Figur eine Geschichte von einer alten Frau, die in einer stillgelegten Metrostation in Paris sitzt und steif und fest auf die nächste Metro wartet, die aber niemals mehr kommen wird. Und die sitzt jahrelang und ihr Arsch wird immer breiter und tut weh, und weil sie daran glaubt, dass diese Metro kommt. Und dann kommt diese Metro tatsächlich und ist die schönste Metro, die man je gesehen hat. Und die Metro leuchtet und strahlt und kommt in die Metrostation gedonnert und die Frau steht auf und die Metro fährt einfach weiter. So, und dann steht die Frau in dieser leeren, verlassenen Metrostation. Was macht sie? Sie setzt sich wieder hin und wartet auf die nächste Metro. Also was soll man dazu noch sagen? Also ja, genau.
Hast du irgendwie so einen Text oder Satz auch aus Nur Nachts? Also irgendwas, wo du dachtest, das ist typisch Sibylle Berg, brutal, schonungslos?
Ja, keine Frage, da könnte man viel sagen, aber es gibt ein paar Gedichte auch im Text und die Endzeilen von einem Gedicht ist halt so, wenn das ein Psychologe lesen würde, da geht es um Lust auf Suizid. Entschuldigung. Nein, die letzte Textzeile ist, du schaust beim Licht der gelben Lampe, schaust du verstört dein Beinfleisch an. Dein Blick, der gleitet in die Wohnung, bleibt hängen dann an deinem Mann. Du rechnest leise nach mit Grausen, noch 40 Jahre lang der Mist. Und plötzlich freust du dich unbändig, weil Todsein noch was Neues ist. Also.
Brutal und schonungslos. Ja. Und mit einem guten Blick.
Ich find's halustig.
Du bist ja ungefähr im gleichen Alter wie Peter, ne?
Mhm.
Ja. Und? Wie nah ist dir die Rolle?
Weit weg. Brutal und schonungslos.
So sind wir auch hier.
Ja, weil, keine Ahnung, man kann ja nicht anders als durch seine Selbstbrille auf alles schauen und so. Nein, aber es gibt viele Überschneidungen. Also ich glaube, dass die Themen, die mit Mitte, Ende 40 kommen, man spricht ja nicht umsonst von Midlife-Crisis, dass diese Verzagtheit, dass das Gefühl, sich abgleichen zu müssen damit, was man im Leben erreicht hat, wie glücklich bist du eigentlich. Also ich glaube, es gibt ab einem gewissen Lebensalter eine Art von Stille in einem, eine Art von Stillstand, von Bewegungslosigkeit, die es so vielleicht vorher im Leben, wenn man, sag ich mal, ein normales Leben gehabt hat, nicht extrem belastet war, die man noch nicht kennt. Und ich glaube, diese Art von Stillstehen innerlich, das ist etwas, das ich auch tatsächlich kenne, seitdem ich mich der 50 annähere. Also da gibt es schon, also ich, I feel him, ja, wirklich, kann ich nicht anders sagen.
Ja. Flo, Markus hat ja vorhin auch schon von den Hindernissen gesprochen, vielleicht eine kleine Überleitung zu deiner Rolle in Nur Nachts, möchtest du darüber erzählen?
Ja, ich möchte. Ich bin neben meiner Kollegin Katharina Hanappel ein Hindernis in Form des Geist 2. Katharina ist der Geist 1. Und wir beiden besuchen die beiden nur nachts in ihren Träumen und konfrontieren sie mit ihren Ängsten, die da so im Unterbewussten herumschwirren. Seien es die Eltern oder ein gemeinsamer Urlaub mit den Eltern, sei es eventuelle Kinder oder auch die Arbeit, Arbeitsangst oder die Angst vor der Arbeit. Genau. Und wir sind ziemlich abgefahren.
Yes, ja. Ja.
Dann eine Frage an euch beide. Was würdet ihr sagen, ist das große Thema in Nachts?
Das große Thema. Ich glaube, so, wenn man so rundum schlagen würde, dass wir Menschen einfach drauf gepolt sind, trotz allen Widerständen doch immer wieder versuchen, zueinander zu finden und nicht auf unsere Ängste zu hören. Und dass das, glaube ich, ganz gut ist, dass wir das nicht tun.
Ja, also, das hast du schön positiv gesagt. Wow. Ja, also.
Nicht, dass das Stück positiv wäre.
Nee, das nicht. Nein, aber das ist, ich sag mal, es ist die Angst auch tatsächlich, die da drin hängt, in dem Stück allein zu bleiben. Dass man vielleicht der einzige Mensch auf der Erde ist, der tatsächlich so scheiße ist, dass man wirklich alleine dem Alter und dem Tod entgegengehen muss. Jetzt komme ich wieder mit diesen schweren Themen hier. Die legt diese Themen halt irgendwie offen. Das sind halt Themen, die auch zum Teil tabuisiert sind in unserer mhm. Gesellschaft. So, ne? Also wir gehen mit dem Alter um. Wir leben ja tatsächlich alle so, als wenn wir nicht alt würden oder sterben würden oder alleine bleiben. Ich meine, guck mal in die Altersheime, die wir tatsächlich auch in einer Geisterszene wirklich übel mit drin haben. Mhm. Also das wird alles verhackstückt im Stück. Also ja.
Aber lustig
und mit Musik. Und ja, Musik. Es gibt Musik. Auch Songs, ja. Tatsächlich. Ja.
Ja.
Tolle Überleitung.
Ist das so? Ach ja, guck mal.
Markus und Flo, wie habt ihr denn die Probenzeit bislang erlebt?
Also Stille. Grundsätzlich gut gelaunt. Es ist Sibylle Berg und es ist nicht so, dass da jetzt steht und dann passiert das und dann passiert das. Es gibt Überschriften der Szenen, aber man muss schon gucken, welchen Zugang man zum Stück kriegt und zu den einzelnen Szenen. Und das ist manchmal auch ganz schön frickelig.
Mhm. Ja. Ja, ich knüpfe da mal an, denn das ist, es sind nicht im klassischen Sinne geschriebene Theaterstücke, sondern man hat beim Lesen wirklich das Gefühl, das ist eine Art von Poesie, eine Art von schmerzhafter, sehr, sehr lustiger Poesie. Und daraus sozusagen eine konsistente, herkömmliche Handlung zu stricken, ist schon auch eine Aufgabe und so. Also wir arbeiten viel auch an der Struktur tatsächlich.
An der Struktur, auch bei euren Texten. So. Es ist nicht ausdrücklich jetzt eine Emotion vorgegeben, wo man jetzt, oder der Text gibt es nicht unbedingt vor. Man kann da im großen Topf der Gefühle schauen, was denn da passt. Und also in welche Richtung man gehen möchte in der Szene mit dem Thema.
Ja.
Und es ist, funktioniert vieles gut,
ja,
was halt auch für die Stärke der Texte spricht.
Mhm. Und wenn ich das mal anknüpfen darf, mal als Beispiel. Ich spiele zwar den Peter, aber es gibt eine Szene und darauf bin ich sehr stolz. Ich spiele auch die Ostsee. Ich spiele die Ostsee und das hat sich entwickelt, also zum Thema, was für Bilder man finden kann für diese Texte, weil es ist keine 1:1 realistische Geschichte, sondern es lebt auch ganz oft von Spannung, die entsteht dadurch, in welchen Kontext man auch diese Texte setzt. Und deswegen, ich werde nicht verraten, wie ich die Ostsee spiele, aber ich spiele die Ostsee.
Ich musste gerade kichern, weil ich habe das Stück ja schon gesehen, ich habe ja schon Fotos gemacht und ich... Hab gerade auch ein bisschen drüber nachdenken müssen, weiß aber jetzt, was du meinst und deswegen musste ich kichern. Also kleiner Spoiler, man sollte sich das vielleicht ansehen.
Unbedingt sollte man sich das ansehen.
Wie wenn nicht.
Nur Nachts hat ja auch den Untertitel eine musikalische Beziehungshorrorkomödie. Warum Horror und inwiefern Musik? Ich frage dich das jetzt.
Also Horror ganz klar, weil die Berg diesen unglaublichen Kunstgriff gemacht hat, halt die Ängste, die Menschen haben, die in zwei Figuren reinzupacken. Also zu sagen, wir haben hier zwei Geister und die personifizieren als lebende Wesen alles das, was Menschen irgendwie nicht ertragen können in ihrem Inneren. Und das ist, da steckt der Horror drin, so in diesem Kunstgriff. Und das ist dann ein sehr unterhaltsamer Horror tatsächlich. Und Musik, ja, Flo, Musik, weil da irgendwie gefühlt weiß ich nicht, 7 Gedichte drin stehen, die auch gedacht sind zum Vertonen. Es gibt sehr, sehr lustige Musik.
Das ist also, es gibt tatsächlich Songs, die vorwiegend auch angeleitet werden vom Geistermeister, vom Einsatzleiter. Das ist nämlich, ja, auch wir Geister haben einen Chef. Mhm. In diesem Fall Niklas Kunder als der Einsatzleiter.
Genau.
Der so ein wenig der Confrancier auch des Abends ist.
Ja, und die Stücke wurden ja auch extra komponiert für, also die musikalische Vertonung quasi, wurde genau komponiert von Sebastian Schnitzer.
Richtig.
Nur um das nochmal zu erwähnen. Annette Wolf ist Kostüm- und Bühnenbildnerin in dieser Produktion. Zuletzt hat sie auch bei Michael Kohlhaas das außergewöhnliche Leiterbühnenbild entworfen. Das kann man übrigens sehen am 6. Mai. Kannst du schon was verraten, Markus, über das Bühnen- und Kostümbild von Nur nachts?
Ja, das kann ich. Genau, wir haben tatsächlich auf der Bühne 2 Menschenverwahrungsboxen, um jetzt mal mit Sibylle Berg zu sprechen. Nein, also es ist tatsächlich, die beiden, Petra und Peter, leben in so einer Art, sage ich mal, reinschaubarer großer Schachteln, und das sind Bällchenbäder. Tatsächlich. Die also gleiten und schwimmen halt in ihren Bällchenbädern herum. Und genau, und das ganze Thema Bällchen, auf welchem inneren Entwicklungsstand ist man gerade so als Mensch, das findet ein starkes Symbol. Und auch die Ängste werden stark symbolisiert durch kugelförmige Objekte tatsächlich auf der Bühne. Genau.
Ja. Bällchenbäder, da möchte ich gerne einhaken. Für wen würdest du sagen, ist denn das Stück genau gedacht?
Ja, jetzt muss ich keine blöden Witze jetzt machen. Nein, also ich glaube, dass wenn man wirklich so in meinem, unserem Alter, Flo, verzeiht, dass ich das sage, dass ich mich...
Das ist absolut in Ordnung.
Ich bin auch nicht so fern davon.
Nein, also, okay. Nein, aber ich glaube, wenn man so irgendwie in seinen 40ern ist, dann verhackt tatsächlich die Frau Berg Themen, die man kennt. Und das Wunderbare ist ja, dass es eigentlich Sachen sind, denen man eigentlich gerne ausweichen möchte, aber sie hat halt diesen Kanal für uns gebaut, dass wir uns darüber kaputt lachen können. Und das ist ja immer gut, ne? Wenn man merkt, so okay, eigentlich rumort es in meinem Bauch, wenn ich das sehe, es hat irgendwas mit mir zu tun. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Also, es ist für jeden Menschen geeignet, der jugendfreie Lyrik verträgt. Aber ganz besonders würde ich mal sagen, für jeden, der in der Midlife-Crisis steckt.
Ist sie denn jugendfrei?
Ja,
die Lyrik? Grundsätzlich. Größtenteils, ne?
Boah.
Doch, okay.
Vielleicht nicht jede Handlung auf der Bühne, aber...
Ja, gut. Markus, dein Hauptwohnsitz ist ja gar nicht mehr in Münster.
Mhm.
Und dann 6 Wochen Probenzeit hier. Wie machst du das denn möglich?
Ja. Ja, das ist... Das ist eigentlich überhaupt kein Problem, weil das Borcher Theater eine Künstlerwohnung in Gremmendorf hat, in der ich dann tatsächlich die Arbeitswoche über wohne. Also ich könnte auch durchgehend hier wohnen, aber ich lebe ja in Köln und ich fahre dann, wenn am Wochenende nicht geprobt wird, fahre ich dann halt schlicht nach Hause. Und da diese Vereinbarungen, Produktionen zu machen, mit sehr viel zeitlichem Vorlauf gemacht werden, wusste ich also schon letztes Jahr, dass es diese Zeit hier in Münster geben wird, und da ich halt grundsätzlich freiberuflich arbeite, habe ich das dann natürlich auch einräumen können und mich sehr darüber gefreut.
Ich habe diese Frage, Entschuldigung, eingebaut, weil ich dachte, wir könnten jetzt eine kleine Überleitung machen. Ist denn Köln, würdest du sagen, deine Heimat? Flo guckt schon ganz beschämt auf seinen Zettel wegen dieser schäbigen Überleitung.
Ja, Köln ist meine Heimat. Genau, ich bin nicht gebürtiger Kölner, aber ich bin aus Mönchengladbach und ich lebe in Köln. Das hat eine ganz eigene Brisanz.
Das
wird jeden, der Fußball kennt, irgendwie nicht überraschen. Nein, aber Köln ist tatsächlich meine Heimat. Aber wie gesagt, ich habe auch große Freude daran, dieser schmuddeligen, sag ich mal, sehr, sehr großen Stadt auch zu entkommen und hier in Münster eine andere Lebensqualität zu genießen, tatsächlich.
Dann hat ja bei dir offensichtlich schon eine Heimsuchung stattgefunden. Und du bist fündig geworden. Und
oh,
wie durch Zufall,
Gott.
Du jetzt spielst ja auch bei uns in der Spielzeiteröffnung Heimsuchung mehrere Rollen, wie wir fast alle. gibt es denn da eine Lieblingsrolle in Heimsuchung von Jenny Erdbeck?
Also, der Ludwig Der Ludwig, jetzt weiß ich gerade den Nachnamen gar nicht. Hat der einen Nachnamen?
Der hat keinen Nachnamen.
Hat keinen Nachnamen, ne? Nee. Nein. Also
der Tuchfabrikant.
Der Tuchfabrikant, genau. Das ist im Roman eigentlich schon ein Hauptthema, aber das ist eine Familie, die phasenweise mal kurz zwischen den Weltkriegen ein Teil dieses Grundes erwirbt. Und das ist eine jüdische Familie, eine sehr arrivierte industriellen Familie, die dann im Zuge der ganzen Nazi-Kacke halt dort vertrieben wird. Und der Ludwig, der mit seiner Frau nach Südafrika flüchtet und nach Kapstadt halt auswandert, die Geschichte von ihm spiele ich wirklich, wirklich, wirklich wahnsinnig gerne.
Das ist in Ordnung, wenn... Du musst jetzt nicht noch einen nennen.
Nein,
wissen, dass du alles gerne.
Man muss ja irgendwie auch irgendwie begründen und so, aber ja. Das, ich weiß gar nicht, ja, wenn die Zeit dafür ist, dass man hat es halt da, man erzählt ja die Geschichte von einem Menschen, der, sage ich mal, mit allem ausgestattet, mit guten Fähigkeiten irgendwie auf ein Leben zusteuert und der auch ein großes Empfinden für seine ganze Familie hat und der dann aufgrund der Zeitumstände halt alles verliert. Also jetzt mal abgesehen von seiner Frau, aber seine Eltern, seine Schwester, seine Nichte, die überleben alle diesen Horror nicht. Und er steht halt dann in Kapstadt sozusagen, wenn am anderen Ende der Welt, beziehungsweise wie auf Kopf gedreht. Man kann das tatsächlich nehmen, wenn man sich die Erdkugel vorstellt, wie auf den Kopf gestellt. Der liebt seine Heimat total und steht auf einmal in einer komplett anderen Welt und weiß, dass die eigentlich schön ist. Aber er hat keine Bezugspunkte mehr dazu. Und diese Art von entwurzelt werden, also mit all den Verlusten, die da drin steckt, das ist für mich tatsächlich berührend und bewegend, das spielen zu dürfen. Ja, genau.
Heimsuchung und damit Markus Hennes und den Ludwig, beziehungsweise auch Florian Bender als Gärtner, weil Florian Benner hat nur eine Rolle, spielen wir übrigens am 5. Mai um 20 Uhr wieder. Wenn ihr mehr über das Stück und die Hintergründe erfahren wollt, kommt gerne eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn. Da gibt es eine dramaturgische Einführung.
Und nicht nur das, du hast ja schon in diversen Produktionen mitgespielt, also nicht nur in Heimsuchung und in Nur Nachts, sondern auch in anderen. Gibt es denn eine Rolle, an die du dich besonders gerne zurückerinnerst?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt einige sehr schöne Rollen, die ich gespielt habe, aber ganz klar natürlich der Nathanael aus Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Ist das richtig, Hoffmann, ne?
Ja,
Hoffmann.
Ja.
Genau, und was damals die Luisa Guaro inszeniert hat. Also das war eine völlig abgefahrene Situation, weil wir gerade wieder proben durften in der Corona-Zeit mit Abstand und allem. Und wir haben da 12 Wochen dran gearbeitet. Und die Luisa hat auch eine ganz große Fähigkeit, in die Tiefe zu arbeiten. Und die Themen, die es auch im Sandmann geht, das sind auch so Fragen, weiß ich nicht, wie sicher stehst du in deiner Wirklichkeit und ist alles das, was du denkst, was es ist, ist es vielleicht das oder was anderes? Das sind sehr verunsichernde Themen. Und dass ich das machen durfte mit ihr zusammen und dann dieses sehr, sehr auch für mich ästhetisch auch wunderschöne Ergebnis. Sie hat so eine Fähigkeit, auch so eine düstere, fast Tim Burton-artige Ästhetik zu schaffen. Aber halt, also ich meine, noch, sag ich mal, ernsthafter so. Und das zu spielen war für mich wirklich ein Traum.
Das war doch eine enge Zusammenarbeit von euch beiden, oder? Ihr wart doch beide auch.
Ich war sein alter Ego.
Ja, genau. Ja. Ihr wart doch quasi eigentlich eine Person.
Genau, ja. Flo hat sozusagen das Kind, das
innere Kind,
das verletzte Kind auf der Bühne dargestellt, während ich sozusagen den Erwachsenen mit dem Vollschlag.
Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe nur Bilder und Videoaufnahmen gesehen.
Ja, genau. Ja.
Markus.
Ja.
Wie bist du denn eigentlich zur Schauspielerei gekommen?
Ich bin ja aus Mönchengladbach und in Mönchengladbach gibt es das Stadttheater Krefeld und Mönchengladbach und nachdem ich Zivildienst gemacht hatte, habe ich eigentlich angefangen Kunstgeschichte zu studieren und habe nebenbei eine halbe Stelle als Kostümankleider beim Stadttheater bekommen. Mhm. Und genau, und war dann, ich wollte eigentlich irgendwas mit Kunst machen und so, und dann war ich da plötzlich in einem Theater. Ich war noch nie vorher freiwillig selber in irgendwie einem Theaterstück gewesen oder so. Und habe dann auf einmal gesehen von hinten, also ich habe gesehen, was ein Theater ist. Wie geil das einfach ist. Da gibt es einen Ballettsaal, da gibt es einen Chorprobensaal, da sind Leute, die gehen da rein, die singen und tanzen und so. Und dann habe ich eine Regiehospitanz gemacht und dann habe ich zum ersten Mal miterlebt, wie wirklich buchstäblich aus dem Nichts heraus ein Theaterstück entsteht, dass man das erfindet. Und das hat mich so umgehauen, dass ich mir dann von Schiller hier, sag mal, die Räuber genommen habe und habe mir einen Monolog von Franz Mohr genommen und bin zur Folkwang-Schauspielschule nach Essen und habe da vorgesprochen. Und dann haben die zu mir gesagt, sie sind total mutig und sie sind wirklich, sie haben keine Ahnung von gar nichts, aber wir finden sie wirklich interessant, aber bei den, keine Ahnung, weiß nicht, 800 Bewerbern, sie sind jetzt leider knapp nicht genommen worden. Da bin ich da raus und habe ich gedacht, okay, die haben mich jetzt nicht genommen, aber ich gehe jetzt so lange vorsprechen, bis ich Schauspieler werde. Und dann habe ich dann in München auf einer Privatschule bei Frau Wunschkönig, Gott hab sie selig, wirklich allerliebste Grüße durch immer da, wo du gerade bist, Frau Wunsch. Die hat mich dann ausgebildet zum Schauspieler, genau.
Und das hat sie gut gemacht.
Ja.
Finde ich auch.
Hast du denn eine besondere Anekdote aus deiner WBT-Zeit oder vielleicht auch grundsätzlich aus deiner Schauspielerzeit?
Wow, ja, Jahrhunderte wahrscheinlich.
Eine.
Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken.
Ja, nee, alles klar. Nein, also, ach so, ja, es begab sich einmal, dass noch Spielzeitpause war, beziehungsweise die KollegInnen am Borchert hatten schon begonnen zu proben für die Eröffnungspremiere, in der ich aber nicht drin war. Und ich saß noch zu Hause in Köln und saß mit Freunden im Biergarten und wir hatten echt schon einen sitzen. Und dann klingelte abends das Telefon und Meinhard Zanger war dran und sagte, Monika, also die Kollegin Monika heißt Zanger, die die Hauptrolle spielte in der Produktion, hat sich schwer verletzt und fällt aus. So, und du musst jetzt kommen, weil wir irgendwie in 3 Tagen Premiere haben. Dario Fo, Bezahlt wird nicht, so eine Sozialismus-Komödie aus Italien. Und dann habe ich da so eine schnelle Übernahme gehabt. Dann haben wir, glaube ich, in 3 Tagen, da habe ich dann die beste Freundin, Rosanna Klever hat die Hauptrolle übernommen und ich habe dann Rosannas Rolle übernommen, die beste Freundin der Hauptrolle. Mhm. Und das war so geil, weil ich, klar, ich bin halt ein Typ und die Rolle wurde dann definiert als jemand, der biologisch ein Mann ist, aber sich als Frau empfindet. Und dann haben wir, das war so eine Monsterklamotte, also Rosanna und ich, wir haben das sowas von rausgerockt und das war richtig Anarchie, das war richtig reinkommen, losspielen, nicht mehr rechts und links schauen und dann halt auf der Bühne eine Fake-Geburt spielen und das war schon ziemlich geil.
Ja, das stimmt, ja.
Ich weiß nicht mal mehr, wie sie heißt, die Rolle.
Ja. Naja. bist du denn noch nervös vor einer Vorstellung?
Ja.
Immer?
Immer.
Hast du irgendwelche Rituale, um das zu verhindern oder ein bisschen auszubremsen? Oder möchtest du das überhaupt ausbremsen?
Nee, also...
Möchtest du das überhaupt verraten?
Auch nein, eine Frage.
Also, nee, also verhindern geht sowieso nicht. Tatsächlich geht, was für mich funktioniert, ist wirklich akzeptieren, dass es so ist. Ausatmen und da hilft natürlich auch ein bisschen die Erfahrung. Ich weiß, jetzt in diesem Augenblick bin ich super nervös. Aber das ist nicht das, oder das ist jetzt. Und wenn ich gleich auf die Bühne gehe, wenn es dann losgeht, dann ist das. Und wobei ich auch dazugeben muss, ganz klar, wenn ich die Zeit oder Ruhe habe, ich weiß, mein Körper, wirklich so bescheuert, wie das klingt, ich massiere manchmal meine Füße oder mache so Aufwärmübungen mit den Füßen, weil dann, wenn man, das macht den Körper wach und auch den Kopf wach und dann fühle ich was. Dann fühle ich, wo ich stehe, dann weiß ich, dann fühle ich den Boden, auf dem ich stehe. Und dann kann die Nervosität und auch die Anspannung da sein, aber ich weiß irgendwie, ich bin da. So, und ich werde auch in 5 Minuten da sein. Also wenn dann der Wahnsinn passiert, dass jemand vom Zuschauerraum aus mich anguckt und in mir eine Geschichte erkennt, ich bin aber derselbe Mensch, der gerade noch draußen zähneklappernd stand. Das weiß ja keiner, dass ich Angst hatte.
Ja, Markus, aber hier wirst du jetzt nicht mehr sein. Wir sind am Ende dieses wirklich sehr informativen und schönen Interviews mit dir. Danke, dass du da warst. Das war wirklich toll.
Dankeschön. Das war wirklich, danke, dass ich bei euch sein durfte.
Danke dir, Markus.
Nur nachts war unsere letzte Premiere in dieser Spielzeit, aber das heißt nicht, dass wir jetzt die Füße hochlegen bis zur Spielzeitpause. Nein, nein, nein.
Nein, denn die Vorproben für die Saisoneröffnung und die zweite Premiere in der nächsten Spielzeit beginnen schon. Aber genaueres zum neuen Spielplan erzählt uns Tanja Weidner in der nächsten Welle am 6. Juni.
Das wird spannend, aber langsam spielen wir auch Stücke ab. In diesem Monat sind gleich zwei Stücke zum letzten Mal zu sehen.
Erik Emanuel Schmidts Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran erzählt am 14. Mai an Christi Himmelfahrt zum letzten Mal von einer ungewöhnlichen Freundschaft, die Grenzen überschreitet.
Wegen des Feiertags ist das Solo von Johannes Langer schon um 18 Uhr.
Und am 29. Mai kommt der junge Franz Huchel, gespielt von Niklas Kunder, in Der Trafikant das letzte Mal ins Wien der 30er Jahre und sieht sich mit dem aufkeimenden Faschismus konfrontiert.
In Wien lernt er dann den berühmten Psychotherapeuten Sigmund Freud, gespielt von Jürgen Lorenzen, kennen und auch hier entsteht eine ungewöhnliche Freundschaft.
In Thomas Manns Mario und der Zauberer am 19. und 20. Mai ist Jürgen Lorenzen außerdem zu sehen in der Rolle des Zauberkünstlers Cipolla, der sein italienisches Publikum in Torre di Venere in den Bann zieht, bis ihm ein junger Kellner namens Mario, gespielt von Florian Bender, Parole bietet.
Vom Justizthriller Terror von Ferdinand von Schirach gibt es nur noch wenige Vorstellungen. Diesen Monat am 26. und 27. um 20 Uhr.
Auch ein beliebtes Stück bei den Studis. Falls ihr InhaberInnen eines Kultursemestertickets seid, hier nochmal der Aufruf. Kommt vorbei. Studierende der Universität Münster, der Katholischen Fachhochschule, der Musikakademie und der FH Münster zählen dazu.
Denkt einfach an euer Kultursemesterticket und an einen Ausweis. Wenn ihr die an unserer Kasse vorzeigt, kommt ihr kostenlos ins Theater. Eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn geben wir die Restkarten an Studierende frei. Viel Spaß!
Einen Überblick über all unsere Vorstellungen im Mai findet ihr auf unserer Website www.wolfgang-borchert-theater.de oder in unserem aktuellen Liborello Mai bis Juli.
In der nächsten Welle WBT am 5. Juni ist unsere Intendantin Tanja Weidner zu Gast und es geht um den Spielplan für die Spielzeit 2026-2027.
Danke Flo für die schöne Sendung heute.
Vielen Dank an dich, Laura.
Vielen Dank an Peter Henkenborg vom Medienforum Münster in der Technik.
Danke auch an Markus Hennes, unseren Gast heute.
Wir hören uns beim nächsten Mal.
Selbe Stelle.
Selbe Welle.
Auf 95,4 Megahertz.